Jahrzehntelang war sie eines der größten Rätsel der deutschen Kriminalgeschichte. Sie gehörte zu einem berüchtigten Trio aus dem Untergrund. Jeder in Deutschland hat schon einmal ihren Namen gehört. Doch es dauerte Jahrzehnte, bis sie geschnappt wurde. Heute geht es um Daniela Klette, Mitglied der berüchtigten dritten Generation der Roten Armee-Fraktion, kurz RAF. Doch was viele nicht wissen, die Geschichte der RAF und das Wirken von Daniela Klette hat enge Verbindung in unsere Region. Tatort diesmal der Nordwesten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus Norddeutschland. Mein Name ist Julian Reusch und in dieser Folge sprechen wir über eine Kriminalgeschichte, die ganz Deutschland in Atem gehalten hat. Was hat die RAF mit dem Nordwesten zu tun? War Daniela Klette bei uns vor der Haustür? Das alles und weitere Fragen bespreche ich nun mit Fabian Steffens, Redakteur im Thementeam Polizei und Justiz der Nordwestzeitung. Moin Fabian, schön, dass du mal wieder da bist.
Hallo, freut mich, dass ich mal wieder dabei sein darf.
Bevor wir hier tief in unseren extrem spannenden Fall einsteigen, will ich die Gelegenheit noch einmal nutzen und euch auf ein Jubiläum von Tatort Nordwesten hinweisen. Am 10. Oktober feiern wir als Live-Event die 100. Folge von Tatort Nordwesten. Das ist ein echter Meilenstein für diesen Podcast und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dabei seid. Denn schließlich gibt es diesen Podcast nur dank euch. Ohne euer Interesse, ohne euer Feedback, ohne eure Treue wäre das alles so weit gar nicht gekommen. Am 10. Oktober sind wir dann im Globe in Oldenburg. Es wird natürlich wieder ein wahrer Fall aus der Region besprochen, aber eben nicht nur das. Der zweite Teil des Abends ist dann exklusiv für die Gäste vor Ort. Wir haben nochmal zu den bereits im Podcast hier besprochenen Fällen recherchiert und bei einigen gibt es seit unserer Aufzeichnung beispielsweise noch nennenswerte Updates, die wir dann mit euch im Globe besprechen. Ich habe dafür extra Gäste auf der Bühne, wir sprechen über den Podcast und es gibt natürlich auch noch eine Überraschung. Auf dieses Event freue ich mich wirklich extrem. Natürlich können wir dann auch vor Ort ins Gespräch kommen, wenn ihr es denn wollt. Tickets und alle Informationen gibt es unter ol.de/tatort-live. Den Link zu unserem Event findet ihr auch nochmal in den Shownotes. So Fabian, nun aber zurück zu unserem Fall, mit dem du dich ja auch auseinandergesetzt hast, den du verfolgt hast und vor allem hast du dich ja auch mit dem Gerichtssaal beschäftigt, über den wir auch noch reden müssen in unserer Aufnahme, der auch wirklich außergewöhnlich war. Doch lass uns mal der Reihe nach vorgehen. Ich habe ja schon am Anfang Daniela Klette in einem Atemzug mit der RAF genannt. Da müssen wir einmal kurz aufklären. Was ist bzw. war die RAF überhaupt?
Ja, die RAF ist aus der 68er-Bewegung entstanden, also was man häufig als Studentenbewegung bezeichnet, und begann vor allem aus einer Kritik an den Notstandsgesetzen zu dem Kontext, dass es diese Zeit, der Zeitraum, in dem es zum Beispiel Proteste gegen den Schah-Besuch gab, bei dem dann Benno Ohnesorg erschossen wurde. Und aus dieser Phase heraus hat sich eine Gruppe rund um Ulrike Meinhof, Andreas Bader und Gudrun Enslin und weiteren gegründet, die, sagen wir mal, einen Schritt weitergehen wollten. Das reine Protestieren hat denen nicht gereicht. Die wollten sich vorbereiten für einen revolutionären, bewaffneten Kampf.
Die waren deutlich radikaler auch dann, ne?
Genau. Mhm. Daraus ist in der Selbstbezeichnung so eine Stadtguerilla entstanden. Das ging dann auch einher mit Anschlägen und zahlreichen Entführungen oder Morden. Die Opfer waren vor allem führende Kräfte aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, zum Teil aber auch Polizeibeamte oder Fahrer von den Leuten, die betroffen waren.
Also generell kann man vielleicht sagen, eine linksextreme Terrorvereinigung.
Genau, es ist im Grunde so die linksextreme Terrorgruppe, die man in Deutschland kennt.
Sie hatten halt das Ziel, gegen das kapitalistische System und selbstgenannte imperialistische Strukturen, so haben sie es genannt, in Deutschland, das wollten sie zerstören.
Deswegen war auch häufiger Dinge, die mit der US-Armee zu tun hatten, Ziel, die gerade im Kontext von dem Vietnamkrieg als imperialistische Kraft, als Feind markiert wurden.
Und dann gab es da halt auch beispielsweise Bombenanschläge auf US-Militärgeländen und so weiter.
Zu den prominentesten Sachen gehören wahrscheinlich auch die Ermordung von dem damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer und auch die Entführung der Lufthansa-Maschine ist zwar nicht direkt von RAF-Terroristen durchgeführt worden, aber diente deren Unterstützung.
Die Entführung der Lufthansa-Maschine, die Fabian hier anspricht, dauerte 5 Tage und begann am 13. Oktober 1977. Dafür verantwortlich waren 4 palästinensische Terroristen. Das Linienflugzeug war auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Frankfurt am Main. Die Terroristen brachten es unter ihre Gewalt und forderten unter anderem die Freilassung von 11 inhaftierten RAF-Terroristen. Erst in Mogadischu konnten die als Geiseln genommenen Passagiere von Spezialkräften der GSG 9 gerettet werden. Der Pilot wurde von den Terroristen erschossen. Die Forderung nach der Freilassung der RAF-Terroristen hat die Bundesregierung nicht erfüllt. Also das waren sehr, sehr große Fälle, die dann wirklich ganz Deutschland im Atem gehalten hat. Und irgendwann hat gerade damals jeder über die RAF gesprochen und über ja, die Anschläge, die da verübt worden sind. Doch wie es nun mal so ist, solche Anschläge haben natürlich dann auch die Polizei auf den Matte gerufen und nach wurden dann auch gerade die erste Generation festgenommen.
Ehrlicherweise waren schon nach einigen Jahren die großen Teile der ersten Generation rund um die Gründer und Gründerinnen in Haft. Da gab es dann auch diesen ganz berühmten Prozess in Stammheim, von dem wahrscheinlich viele schon mal gehört haben. Und nachdem aber die meisten dann im Gefängnis waren, entstand sowas wie eine zweite Generation. Die hatten, muss man fast schon sagen, weniger idealistische Ziele. Also wo es bei der ersten noch um Gerechtigkeit im größeren Sinne und um revolutionäre Ziele ging, hat die zweite Generation vor allem das Ziel gehabt, die anderen RAF-Leute frei zu bekommen. Also die haben vor allem Anschläge, Entführungen geplant mit dem Ziel, andere RAF-Terroristen oder aus anderen Gruppen frei zu pressen.
Also durch Geiselnahmen beispielsweise dann Druck auszuüben, dass da bestimmte Köpfe wieder rauskommen.
Das hat, glaube ich, in Einzelfällen funktioniert. Im Großen und Ganzen war es keine erfolgsversprechende Strategie.
Genau, und Daniela Klett, über die wir heute reden, da haben wir auch schon gesagt, sie gehörte der dritten Generation an und die einzelnen Generationen hatten jetzt auch nicht so große Überschneidungen.
Da gab es relativ wenig Überschneidungen sogar. Die sind so nach und nach entstanden aus einem Milieu heraus, häufig aus dem anfänglichen Unterstützungsmilieu. Über die dritte Generation muss man vielleicht noch sagen, da wissen wir ziemlich wenig. Also bei den ersten beiden Generationen wissen Sicherheitsbehörden relativ viel. Wer war daran beteiligt? Was haben die gemacht? Also die Großteil der Taten ist aufgeklärt. Bei der dritten Generation ist es anders. Da wissen wir gar nicht so ganz genau, wie groß war die eigentlich. Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass es ungefähr 15 bis 20 Personen waren. Aber nur von den wenigsten kennen wir überhaupt die Namen.
Wieso kannte man den Namen Daniela Klette denn von der dritten Generation?
Daniela Klette gehört zu den Leuten unter anderem mit Burkhard Garwig und Ernst Volker Staub, von denen DNA-Spuren an Tatorten gefunden wurden und damit konnten sie identifiziert werden.
Und zugeordnet werden der dritten Generation. Was haben sie denn für Taten gemacht, als sie auch unter dem Namen der RAF quasi aktiv waren?
Ja, mal die vielleicht bekanntesten Taten, die rund um Daniela Klette mit der RAF zu tun haben sollen, muss man vielleicht sagen, ist zum einen ein fehlgeschlagener Sprengstoffanschlag auf ein Gebäude der Deutschen Bank in Eschborn bei Frankfurt. Da hat aber der Zünder nicht funktioniert. Die hatten ein Auto umgebaut als Bombe, aber das ist zum Glück nicht hochgegangen. Außerdem gab es 1991 einen Schusswaffenanschlag auf die US-Botschaft in Bonn-Bad Godesberg. Da haben Schützen mutmaßlich 250 Schüsse auf das Botschaftsgebäude abgefeuert. Davon trafen nicht alle das Gebäude, aber doch einige. Und es wurde zum Glück niemand verletzt, aber halt einige Menschen gefährdet. Und zu guter Letzt gab es 1993 einen Sprengstoffanschlag auf die gerade neu gebaute JVA in Weiterstadt. Das ist in der Nähe von Darmstadt in Hessen. Das Wachpersonal wurde davor mit Maschinenpistolen gewaltvoll rausgetrieben. Also sie haben darauf Wert gelegt, dass niemand getötet wird bei dem Anschlag, aber es ist natürlich, glaube ich, trotzdem eine traumatisierende Erfahrung für das Wachpersonal, was überwältigt und gefesselt wurde. Mehrere Sprengsätze haben verschiedene Gebäude beschädigt, einen immensen Schaden verursacht und auch die Inbetriebnahme des Gefängnisses um mehrere Jahre verzögert.
Genau, und das war alles noch wirklich, als es die RAF ja auch offiziell gab, also unter dem Deckmantel, sag ich mal, der RAF. Doch irgendwann ändert sich das ja auch.
Zu dem Zeitpunkt war die dritte Generation noch aktiv. Die haben versucht, sich anders als die zweite Generation nicht nur darum zu kümmern, andere Leute frei zu bekommen, sondern sie wollten so eine revolutionäre Front in Europa aufbauen. Das hat aber nicht so richtig geklappt. Deswegen haben sie 1998 ihre Auflösung bekannt gegeben.
Also die RAF hat da, glaube ich, ein Schreiben veröffentlicht, wo sie dann offiziell gesagt hat, uns gibt es so nicht mehr.
Genau, das ging damals an die Nachrichtenagentur Reuters. Die haben in der Redaktion einen Brief bekommen und damit wurde die Selbstauflösung bekannt.
Das offizielle Ende der RAF, aber es war ja auch damit nicht das Ende des Wirkens und der Taten von Daniela Klette.
Vielleicht muss man dazu sagen, schon in den Jahren vor 1998 war es sehr ruhig geworden um die RAF. Da ist nicht mehr großartig was in der Öffentlichkeit passiert, sondern ging so allmählich ins Vergessen über. 1999, also schon ein Jahr nach der Selbstauflösung, gab es in Duisburg einen Raubüberfall auf einen Geldtransporter. Da wurden DNA-Spuren von Ernst Volker Staub und Daniela Klette gefunden. Und es wurden über 1 Million Mark gestohlen. Bei Sicherheitsbehörden kam damals die Befürchtung auf, dass eine 4. Generation der RAF sich gründen könnte. Das hat sich aber nicht bewahrheitet.
Also das war dann quasi auf eigene Faust, Klette, Staub, Gehrweg, die waren dann einfach ein Trio, die für sich ihr Lebensunterhalt, wenn man so will, damit verdient haben.
Genau, das hatte kein politisches Ziel, dieser Raubüberfall. Damit sollte nicht irgendwas freigepresst werden oder irgendwer freigepresst werden. Es geht vielmehr darum, das Leben im Untergrund zu finanzieren.
Kann man vielleicht nochmal, also lass uns mal ein bisschen über Daniela Klette sprechen. Wer ist Daniela Klette eigentlich? Also wo kommt sie her und wie ist sie auch zur RAF vielleicht gekommen?
Ganz genau können wir das nicht sagen. Also es gibt ein paar Infos, die klar sind. Also Daniela Klette wurde 1958 in Karlsruhe geboren, als Tochter eines Handelsvertreters und einer Zahnärztin. Sie hat wohl 2 Geschwister. Und wie sie zur RAF gekommen ist, wird vielleicht in Zukunft noch bekannter werden. Soweit wir wissen, bewegte sie sich in den 80er Jahren in einer Art Unterstützerumfeld in der linken Szene. Und über dieses, sagen wir mal, Unterstützerumfeld kam sie aber anscheinend in Kontakt. Und die Polizei geht davon aus, dass sie ab etwa 1989 untergetaucht ist.
Genau, es wird gesagt oder es heißt, dass sie auch in der Anti-NATO-Bewegung aktiv gewesen sein soll und sich in der sogenannten Roten Hilfe engagiert hat, einer Organisation, die unter anderem halt inhaftierte linke Straftäter und auch RAF-Gefangene unterstützen wollte und wahrscheinlich über diese Soli-Arbeit oder Protestbewegung, wie man es nennen möchte, hat sie sich dann nach und nach immer mehr radikalisiert und ist dann irgendwann, wie du sagtest, spätestens 1989 dann untergetaucht und hat dann ja auch an militärischen Aktionen mitgewirkt. Also sie hatte dann ja auch tatsächlich, wo es Sprengstoffeinsatz gab, wo es bewaffnete Überfälle gab, da war sie halt dann dabei. Aber wie du schon sagst, so richtig viel ist noch nicht bekannt. Es gibt sehr wahrscheinlich ja noch einen weiteren Prozess gegen sie. Auf diese Punkte gehen wir dann später jetzt hier in dieser Folge nochmal ein. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, RAF gibt es nicht mehr. Es hat sich dieses Trio gebildet mit Staub und Garweg und Klette. Der erste Überfall hat funktioniert in Duisburg. Sie haben diese große Summe sich geholt. Wie ging es dann für Sie weiter? Also was haben Sie dann gemacht?
Ja, nach dem ersten Überfall 1999 war es erstmal ein paar Jahre ruhig. 2006 soll es wohl einen Überfall auf einen Realmarkt in Bochum gegeben haben. 2009 einen Überfall in Löhne in Westfalen. 2012 in Stade, 2014 in Elmshorn, 2015 in Osnabrück. Das reizt sich so ein bisschen auf, vor allem 2015 und 2016 kommen verschiedene Taten dazu. Da wurden aber immer deutlich kleinere Summen erbeutet. Also das Ziel waren meistens größere Supermärkte oder Geldtransporter im Umfeld von größeren Supermärkten.
Also ging wahrscheinlich das Geld irgendwann aus und sie müssten halt wieder Nachschub besorgen. Nachdem das am Anfang halt eine große Summe war, konnte man einige Jahre überbrücken und dann irgendwann musste man wieder ran quasi.
Genau, das diente, wie gesagt, wohl alles des Lebens im Untergrund.
Wir haben jetzt rausgearbeitet, es gab dann über die Jahre immer wieder solche Überfälle. Auch das hat erstmal mal funktioniert, mal nicht, aber sie wurden auf jeden Fall nicht gefasst in der Zeit. Jetzt müssen wir aber auch nochmal über einen ganz entscheidenden Vorfall sprechen, der auch gar nicht so weit von hier passiert ist. Denn jetzt sind wir in Stur bei Bremen. Was ist hier passiert und wann ist da was passiert?
Im Juni 2015 hat sich einiges verändert in Großmackenstedt, das gehört zur Gemeinde Stur bei Bremen, sollte auf einem Realparkplatz ein Geldtransporter überfallen werden. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen den Überfall, deswegen können wir da relativ viel drüber sagen. Man sieht auf diesen Aufnahmen, dass der Geldtransporter von einem VW-Bus blockiert wird und dann 2 Männer aussteigen, die bewaffnet sind, die Fahrer auffordern, die Türen zu öffnen, dass sie an das Geld kommen. Die Fahrer machen das aber nicht. Man sieht in dem Video auch, wie auf den Geldtransporter geschossen wird. Später zeigte sich auch, dass in einem der Sitze eine Kugel eingeschlagen ist. Also irgendwie scheinen diese Kugeln auch in das Auto reingekommen zu sein.
Obwohl die ja eigentlich gepanzert sind, solche Fahrzeuge, ne?
Also, genau. Ja. Und trotz alledem haben sich die Mitarbeiter von diesem Geldtransporter nicht aus der Ruhe bringen lassen. Oder zumindest nicht zu sehr. Und dass die Täter dann irgendwann die Flucht ergriffen haben.
Also ohne Geld, unverrichteter Dinge.
Unverrichtete Dinge mussten sie wieder abhauen mit einem zweiten Fluchtwagen. Also es gab diesen VW-Bus, der den Geldtransporter blockiert hat.
Der blieb stehen.
Der blieb stehen und dann hatten sie in unmittelbarer Nähe noch einen Ford Focus stehen. Mit dem sind sie abgehauen und haben den im Landkreis Oldenburg in einem kleinen Waldstück an der Anschlussstelle Großibne abgestellt. Das ist das übliche Vorgehen gewesen. Also sie hatten immer Fluchtwagen, mit denen sie schnell vom Tatort weg wollten, dann irgendwo abgestellt haben und dann, so war es auch in dem Fall der Plan, angezündet haben.
Um keine Beweise zu hinterlassen.
Alle Spuren verwischen, aus so einem ausgebrannten Frack kann man ja nicht mehr viel lesen. Aus Sicht der Überfäller ist blöderweise ist diesmal schiefgegangen, weil das Auto sich nicht entzündet hat. Also die Zündvorrichtung, die sie da vorbereitet hatten, hat nicht funktioniert. Mhm. Das bedeutet aber auch, das Auto ist nicht ausgebrannt und in so einem Auto findet man danach alle möglichen DNA-Spuren. Und deswegen ist das der erste Überfall seit 1999, den die Polizei der Gruppe um Daniela Klette zuordnen konnte.
Ah, okay. Und Daniela Klette, habe ich jetzt richtig verstanden, hat man nicht auf den Videos gesehen, aber man geht davon aus, dass sie vielleicht das zweite Fahrzeug dann
genau,
gefahren hat.
Genau, man konnte die Täter auch nicht identifizieren anhand der Videoüberwachung, weil die vermummt sind. Aber man findet halt, wie gesagt, die DNA-Spuren danach im Auto.
Okay, dann liegt der Vermutung nahe, dass sie das gefahren ist und die beiden anderen wahrscheinlich dann die Personen waren, die versucht haben, das Geld zu bekommen.
Vielleicht ist noch erwähnenswert, dieser Geldtransporter hatte 1 Million Euro geladen. Das heißt, es wäre auch ein wirklich sehr lukratives Ziel gewesen für die drei.
Aber das ist ja auch schon was, ne? Also wie gesagt, der Überfall war in Bremen, dann abgestellt das Auto im Landkreis Oldenburg. Weiß man denn noch was zu diesen zwei Tatfahrzeugen? Die sind ja auch jetzt sehr relevant für diese Geschichte.
Ja, tatsächlich. Also wir wissen nicht viel, aber wir wissen, dass die Autos in Oldenburg gekauft wurden.
In Oldenburg, bei uns hier?
Ja, genau. Bei zwei Autohändlern, jeweils als Gebrauchtautos. Sie wurden in bar bezahlt, mit einem Abstand von ein paar Monaten.
Ein weißer VW-Bus T4 und ein silberfarbener Ford Focus, habe ich mir aufgeschrieben.
Möglicherweise waren auch Garwig oder Staub die Käufer. Es ist nur bekannt, dass es jeweils ein Mann war, der zu Fuß ankam und das Auto in bar gekauft hat. Warum das jetzt in Oldenburg war, wissen wir nicht. Wahrscheinlich gab es hier einfach die passenden Autos, die sie haben wollten.
Aber trotzdem, finde ich, zeigt das ja so ein Bild, ne, dass irgendwie ja der Nordwesten durchaus für dieses Trio, ich grenze jetzt mal auf dieses Trio ein, ja irgendwie Relevanz hat. Kann man denn noch da noch mehr Verbindungen, vielleicht auch Bremen war jetzt ja auch ein großer Fall, den sie da aufgemacht haben, kann man da noch mehr Verbindungen sehen?
Es sind sehr viele Überfälle, nicht nur die, die wir jetzt schon genannt haben, sondern auch ein paar, die noch danach kommen, finden in Niedersachsen oder nördliches NRW statt. Das scheint kein Zufall zu sein, dass sie sich immer in dem gleichen Gebiet bewegt haben. Wir wissen, dass Daniela Klette mehrmals zwei verschiedene Wohnungen in Bremen im Viertel angemietet hat.
Okay, unter ihrem Namen?
Nee.
Okay, das wäre auch sehr auffällig gewesen.
Recherchen von KollegInnen haben gezeigt, dass sie unter dem Namen Sarah Lopez dort gelebt hat. Mutmaßlich dienten diese Wohnungen, um die Tatorte in aller Ruhe auszukundschaften.
Ah, das war so eine Zwischenversteck oder wie auch immer so eine operative Basis.
Genau, weil nach allem, was wir wissen, sind die drei bei den Überfällen sehr professionell vorgegangen. Die haben die Tatorte wohl auch lange Zeit ausgekundschaftet. Da kann man natürlich nicht immer aus Berlin anreisen, um sich dann so einen Tatort im Bremer Umland anzugucken. Dementsprechend ist die Annahme schon da, dass Bremen einfach als, sagen wir, Zwischenstation diente, um die Überfälle in der Region vorzubereiten.
Genau, du hast schon den Decknamen gesagt, Sarah Lopez, und sie hat sich dann auch als Yoga-Lehrerin ausgegeben. Also scheinbar muss ja in Bremen zumindest auch ein Umfeld gewesen sein, wo sie oder das Trio sich wohlgefühlt hat, vielleicht ja sogar ein Unterstützerumfeld noch oder Strukturen gefunden hat, mit denen sie vielleicht leichter arbeiten konnten.
Ja, das wissen wir nicht. Ist ein bisschen Spekulation, aber kann natürlich sein.
Ja, aber du hast schon gesagt, es gab dann viele Überfälle hier in der Region. Also es gab dann ja auch noch einen Geldtransporter in Wolfsburg, einen Marktkauf in Nordheim und so weiter. Es waren dann immer wieder solche Überfälle. Kannst du denn vielleicht mal einen Überblick geben, über was für eine Summe reden wir denn, was so dieses Trio erbeutet hat in all den Jahren, bei all den Überfällen?
Ja, die Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 2,5 Millionen Euro erbeutet wurden über all die Jahre.
Ja, damit kann man schon ganz gut leben, ne? Also muss man ja auch sagen, es ist über eine Zeit, sie leben im Untergrund. Was das heißt, darüber können wir vielleicht auch nochmal reden.
Ja, 2,5 Millionen Euro klingen viel, aber man muss, glaube ich, auch einplanen, dass alles, was man illegal macht, vielleicht teurer ist und sie ja auch eine Perspektive brauchen. Also sie haben ja nicht, die hatten ja nicht die Aussicht, dass sie irgendwann nochmal eine Rente kriegen.
Ja.
Die Kollegen vom Spiegel haben mal so schön geschrieben, Terrorismus ist keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
Ja.
Ich glaube, das zeigt so ein bisschen, dass, sagen wir, die Rentenvorsorgepläne ein bisschen anders aussahen bei denen.
Absolut. Aber du hattest gerade, ich habe dir zugehört, einmal ja auch schon kurz gesagt, immer aus Berlin anzureisen ist ja auch sehr aufwendig. Jetzt musst du einmal auflösen, was hat jetzt Berlin auf einmal damit zu tun?
Wir haben jetzt ja die ganze Zeit darüber gesprochen, dass Daniela Klette und ihre beiden mutmaßlichen Komplizen im Untergrund gelebt haben. Das klingt für mich immer so ein bisschen nach Höhle im Wald, in der man sich versteckt. Tatsächlich kam 2024 raus, dass Daniela Klette seit Jahrzehnten mitten in Berlin gelebt hat. 2024 hat die Polizei Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg festgenommen, in einer kleinen Wohnung, in der sie wohl seit fast 20 Jahren relativ unbehelligt gelebt hat, zwar unter anderem Namen, aber sie sich überhaupt nicht versteckt hat, sondern einfach ein ziemlich normales Leben mitten in der Hauptstadt gelebt hat. Sie war Teil von verschiedenen Gruppen, sie war in einem Capoeira-Verein. Davon gibt es auch Fotos auf Facebook, wie sie am Karneval der Kulturen teilnimmt. Sie scheint sich nicht sonderlich stark versteckt zu haben zwischenzeitlich.
Unter Leben im Untergrund stellt man sich vielleicht vor, irgendwo im Geheimen, weiß ich nicht, Höhle, Wald, was auch immer, ja, untertauchen. Aber sie hat eigentlich ein relativ normales Leben geführt, klar unter falschem Namen. Aber woher weiß man das alles? Also wieso hat auf einmal sie, ich meine, sie war Jahrzehnte untergetaucht. Jahrzehnte hat man sie versucht zu finden, ne? Also spätestens ab den 90ern war sie ja sehr auf der Karte aller Behörden, aller Ministerien. Wieso hat man sie dann plötzlich 2024 festnehmen können?
Die Polizei sagt immer nur, es hätte einen Hinweis aus der Bevölkerung gegeben. Und sie wollen aus Quellenschutzgründen oder sowas nicht weiter drauf eingehen. Es wäre ein starker Zufall, wenn es einfach nur eine zufällige Beobachtung der Bevölkerung wäre. Weil man muss für den Hintergrund wissen, kurze Zeit zuvor gab es einen Podcast, der veröffentlicht wurde von mehreren JournalistInnen für die ARD, wenn ich mich recht erinnere.
Genau. Er hieß Legion Most Wanted. Wo ist RAF-Terroristin Daniela Klette?
Genau, und die JournalistInnen haben sich eines Mittels bedient, was die Polizei aus rechtlichen Gründen nicht nehmen darf. Die haben mit Unterstützung von einem Investigativjournalisten ein besonderes Bildanalyse-Tool genutzt, das, wenn ich es richtig verstehe, mehr oder weniger alle Bilddateien im Internet abgleichen kann.
Also sie haben ein Bild von Daniela Klette genommen, was es mal gab, was ein echtes Bild von ihr war von damals.
Was als Fahndungsfoto veröffentlicht wurde.
Genau. Und das haben sie durch diese Datenbank laufen lassen.
Und da gab es dann zum Beispiel eben Fotos von diesem Capoeira-Verein auf deren Facebook-Seite. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass eine gesuchte Terroristin im Untergrund Fotos von sich auf Facebook veröffentlicht lässt, aber ja, so war es anscheinend. Und über diese Ähnlichkeiten dieser Bilder waren die PodcastmacherInnen sich schon relativ sicher, dass es Daniela Klette ist, konnten es aber nicht beweisen und haben das deswegen ein bisschen offen gelassen. Aber die Polizei war sich dann anscheinend sicher genug, dass das Daniela Klette ist.
Also sie haben natürlich selber nicht gesagt, durch diesen Podcast haben wir den Hinweis bekommen, aber der zeitliche Zusammenhang war schon sehr offensichtlich. Der Podcast wurde veröffentlicht, es ist ein sehr guter Podcast, auch ein Tipp, hört gerne rein, wenn euch das Thema interessiert. Ich habe mir den auch angehört. Sehr interessant, die kam dem sehr nahe, der Terroristin Daniela Klette, ohne sie, wie du sagst, aber selbst gesprochen, überführt oder gesehen zu haben. Haben trotzdem ihre Recherchen so veröffentlicht und kurze Monate später hat dann die Polizei gesagt, wir haben Daniela Klette festgenommen und haben ja offenbar dieser Spur weiter gefolgt.
Vielleicht noch zu der Festnahme. In der Wohnung wurden alle möglichen Waffen gefunden, Teile von der Panzerfaust, sehr viel Bargeld, Gold. Es gab aber wohl auch Pläne und auch Zeitungsausschnitte von vergangenen Überfällen. Es war also schon recht naheliegend, dass sie damit was zu tun hat. Gleichzeitig hat sie bei der Festnahme selbst, noch vor der Festnahme, als die Polizei aber schon an der Tür war, hat Daniela Klette aber auch noch ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garwig gewarnt. Also sie konnte ihm, bevor die Polizei in der Wohnung war, eine SMS schreiben, wo es darum ging, dass die Polizei kommt. Und auch als die Polizei schon in der Wohnung war, konnte Klette von der Toilette aus Garwig nochmal warnen. In den Tagen nach der Festnahme hat die Polizei auch mit viel Aufwand versucht, auch Staub und Garwig noch zu finden. Es gab viele Durchsuchungen in Berlin, weil es auch sehr viele Hinweise gab. Die Polizei vermutet auch, dass Garwig eine Zeit lang auf einem Bauwagenplatz in Berlin gelebt hat, aber die beiden sind nach wie vor auf der Flucht und konnten bisher nicht gefunden werden.
Genau, und dann trotzdem, natürlich hatte man mit Daniela Klette die erste Person dieses Trios. Die Festnahme war in Berlin. Trotzdem kam sie dann nach Niedersachsen. Das musst du auch einmal erklären, wie es dazu kam.
Das liegt an den Überfällen, über die wir eben schon gesprochen haben. Nach dem Überfall vor allem in Stur hat die Staatsanwaltschaft Verden 2016 Haftbefehl erlassen gegen Garwig, Staub und Klette. Und eben aufgrund dieses Haftbefehls wurde Daniela Klette dann 2024 festgenommen und dementsprechend sind die Behörden in Verden dafür zuständig. Das heißt, sie wurde vor einen Richter in Verden gebracht, der über den Haftbefehl entschieden hat. Und daraufhin ist sie in Untersuchungshaft gekommen.
Und zwar nicht irgendwo in Untersuchungshaft, sondern auch wieder bei uns hier in der Region.
Genau, in Vechta. Das liegt aber auch ganz einfach daran, dass es in Niedersachsen nur eine JVA für Frauen gibt. Und die ist eben in Vechta mit einer Außenstelle in Hildesheim, aber in erster Linie eben Vechta.
Und auch die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, glaube ich, aufweist, die man für so eine außergewöhnliche Frau hinter Gittern, glaube ich, auch mit bedenken muss.
Genau, zumindest in der Anfangszeit, also die Überführung von Klette von Berlin nach Verden bzw. Vechta wurde wirklich unter großem Polizeischutz mit gepanzerten Fahrzeugen ausgeführt. Ich weiß nicht, ob die Sicherheitsvorkehrungen so beibehalten wurden. Gefühlt wurden sie ein bisschen abgeschwächt. Auf jeden Fall habe ich lange keine Bilder mehr gesehen. Aber in den ersten Tagen hatten sie, glaube ich, doch große Angst, dass sie hier eine gesuchte Terroristin haben. Und die Erinnerungen an die frühen RAF-Zeiten bei einigen Sicherheitsbehörden wahrscheinlich noch präsent waren und sie Angst davor hatten, dass es Versuche geben könnte, Daniela Klette zu befreien.
Deswegen hatte sie ja auch strengere Haftbedingungen auch erstmal am Anfang.
Genau, also sie hatte keinen Kontakt mit Häftlingen, sie wurde streng überwacht.
24 Stunden videoüberwacht.
Genau, auch da für den Kontext, die RAF-Gründergeneration rund um Baader und Meinhof haben mutmaßlich Suizid begangen. Deswegen ging das Gefängnis davon aus, dass auch bei Klette Suizidgefahr bestehen könnte. Das wurde allerdings nach einiger Zeit gelockert, dass sie so normale Haftbedingungen, wie alle anderen, die in Untersuchungshaft auch sind, haben.
Ja genau, das war ja dann so weit, dass sie ja nicht mal Papier und Stift, glaube ich, bekommen hat, weil man da Angst hatte, damit könnte sie sich was antun. Ich glaube, keine Zeitung hat sie bekommen und das hat sie dann irgendwann, ich glaube auch mit Hilfe ihres Anwaltes dann durchbekommen, dass es gelockert wird. Jetzt hat man diese Terroristin im Gefängnis und es kommt dann ja auch zu einem Verfahren, über das wir jetzt kurz sprechen wollen. Die Anklage war im November 2024. Der Vorwurf, es waren 13 Taten, also Überfälle. Ich glaube auch einmal versuchter Mord, weil ja auch Schusswaffen gebraucht worden sind, Raubüberfälle, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, all das. Und dieses Verfahren war dann ja auch in Niedersachsen. Und jetzt müssen wir über den Gerichtssaal sprechen. Das war ja auch nun mal alles andere als normal.
Ja, genau. Also man kann sich vielleicht vorstellen, das Landgericht Verden hat selten so riesige Verfahren. Als jetzt aber klar war, dass Daniela Klette vor Gericht steht, da stand das Gericht vor einer doppelten Herausforderung. Zum einen wollten sie gewisse Sicherheitsstandards erfüllen, weil sie eben Sorge hatten, es könnten mutmaßliche UnterstützerInnen versuchen, etwas zu machen. Gleichzeitig war klar, dass zumindest phasenweise es ein großes Interesse gibt an dem Verfahren. Das heißt, es braucht Platz für Zuschauer und auch für MedienvertreterInnen. Das Landgericht Verden hat selbst keinen passenden Saal anscheinend, der groß genug ist. Und deswegen brauchten sie eine Alternative. Die ersten Verhandlungstage waren noch in einem Saal des Oberlandesgerichts Celle. Das ist aber so ein Hochsicherheitssaal, das war auch ein bisschen umstritten, weil Klette dann in so einem Glaskasten saß und es eben in dem Verfahren nicht um die Terrortaten ging, sondern explizit nur in Anführungszeichen um die Raubüberfälle. Dieser Gerichtssaal in Celle war aber nur, wie gesagt, eine Übergangslösung. In der Zwischenzeit wurde in einem Ortsteil von Verden eine alte Reithalle umgebaut. Das ist so absurd, wie es klingt, wurde für mehrere Millionen so umgebaut, dass man eben eine Gerichtsverhandlung durchführen kann mit allem, was es drumherum braucht, mit Platz für Gericht, Verteidigung, Staatsanwaltschaft.
Sicherheitsstandards, was da dazugehört.
Genau, also das Gelände war mit Stacheldraht und Videokameras überwacht. Wenn da der Prozess war, standen da schwer bewaffnete, vermummte Polizeibeamte davor.
Metalldetektoren, all das.
Genau, da kommt nichts rein, was nicht rein soll. Die, vielleicht noch eine kleine Anekdote zu den Sicherheitsvorkehrungen. Ein Kollege vom Weserkurier hat das am eigenen Leib zu spüren bekommen. Und zwar wurde in diesem Frühjahr bei einem der Verhandlungstage es anscheinend irgendwie ein Sprengstoffsuchhund oder sowas ähnliches an einem Schließfach hängen geblieben, wo seine Tasche drin war und unter anderem ein Transponder für die Garage des Weserkuriers. Für so einen Transponder, den dann halt so ein Poolauto hat, denn das Auto, das sich verschiedene Redakteure ausleihen können, wenn sie zu Terminen fahren. Und die Polizei hat den Reporter vom Weserkurier deswegen verdächtigt und zur Personalienfeststellung mitgenommen und sein Handy beschlagnahmt. Und
aber da merkt man ja auch, was für ein großer Aufwand bei diesem Prozess. Also natürlich hatte er nichts damit zu tun, das kann man glaube ich auch vorwegnehmen. Ne? Aber dass wirklich bei solchen, also ein Journalist vom Weserkurier, der ja wirklich eigentlich nicht irgendwie im Verruf ist, da irgendwie mit zu tun hat.
Der rein zum sachlichen Berichten,
da ist, dass da solche Maßnahmen ergriffen werden, ist ja auch wieder ungewöhnlich.
Ja, es zeigt eine gewisse Nervosität, würde ich sagen.
Genau, und die Tragweite dieses Verfahrens und auch die Angst, die da mitspielt, dass womöglich, weil ja auch Generationen davor haben ja versucht, nun mal RAF-Gefangene wieder freizubekommen. Wahrscheinlich war die Angst einfach immer noch präsent.
Ja, die Anwälte von Daniela Klette haben aber gerade diese Aufmachung sehr kritisiert. Also die haben immer wieder gesagt, dass das Verfahren, dass ihre Mandantin vorverurteilt wäre und dass es zwar formell nur um diese Raubüberfälle geht, aber eben diese RAF-Vergangenheit dauerhaft mit im Raum ist und es sich eher anfühlen würde wie ein Terrorverfahren.
Mhm. Was ja definitiv eben nicht Bestandteil dieses Verfahrens war, sondern abgekoppelt, es ging, wie du schon gesagt hast, nur in Anführungsstriche um diese Überfälle, wo halt Geld jeweils ergaunert wurde.
Lässt sich halt auch vielleicht nicht so leicht trennen.
Nee, genau. Ja, vor allem mit der Historie halt auch. Ja. Wir haben schon einmal angedeutet, es ging um 13 Taten im Zeitraum 1999 bis 2016. Da stelle ich mir natürlich auch die Frage, 2016 die letzte Tat, 2024 wurde sie festgenommen, vor Gericht gestellt. Ist dazwischen nichts passiert in den 8 Jahren? Haben die da die Füße stillgehalten?
Zumindest wurde kein Fall bekannt, der dann auch in die Anklage mit eingeflossen wäre. Eine Sicherheit, dass nichts passiert ist in der Zwischenzeit, gibt es glaube ich nicht. Natürlich kann es sein, dass sie auf anderen Wegen, an anderen Orten noch weitere Überfälle gemacht haben, ausgeführt haben. Ich bin mir aber relativ sicher, dass die Polizei sehr genau die Augen aufgehalten hat, ob es irgendwo Überfälle gab, die in das Muster reingepasst haben. Da würde ich mich wundern, wenn die nicht mal genauer nachgeguckt hätten bei anderen Überfällen, wo es keine schnell identifizierten Täter gab, ob es da eine Beziehung geben könnte.
Ja, zumindest gibt es halt keine Nachweise, dass sie an anderen Taten in dem Zeitraum beteiligt waren.
Genau. Bei dem Prozess in Verden haben auch viele der Betroffenen ausgesagt, also die Fahrer von den Geldtransportern zum Beispiel, und haben zum Teil von einer anhaltenden Traumatisierung berichtet, also die sie auch bis heute über 10 Jahre nach den Taten noch zum Teil schwer belasten.
Ja, und das muss man ja auch mal betonen, die wurden mit schweren Waffen bedroht. Also wir reden da über Maschinenpistolen und was da alles im Einsatz war und dass das natürlich jemanden traumatisieren kann.
Bei einem Überfall 2016, mutmaßlich auch der letzte Überfall, wurde der Fahrer des Geldtransporters zum Beispiel auch mit einer Panzerfaust bedroht.
Also das kann man sich vorstellen, dass das was mit einem macht. Absolut, ja. Absolut. Wir müssen jetzt einmal zum Urteil kommen. Am Ende waren es dann, kann ich auch schon mal wegnehmen, ja nicht die 13 Taten, für die sie verurteilt wurde.
Genau, die Staatsanwaltschaft hat ein paar Fälle rausgenommen. Einfach, weil sie gesagt haben, dass, sagen wir mal, die kleineren Fälle in Anführungszeichen das Strafmaß jetzt auch nicht erhöhen. So konnte man aber das Verfahren ein bisschen beschleunigen. Man könnte meines Wissens nach auch ein paar Zeugen die Zeugenaussage ersparen. Es ist ja auch eine Belastung, nochmal sie so konfrontiert zu sein mit den Taten. Deswegen wurde sie am Ende wegen 6 Fällen verurteilt, wegen besonders schweren Raubs, wegen erpresserischen Menschenraubs und Verstößen gegen das Waffengesetz. Insgesamt zu 13 Jahren Gefängnis.
Und das waren, wie gesagt, nochmal nur in Anführungsstriche diese Überfälle. Und sehr wahrscheinlich wird ja noch ein weiterer Prozess dann folgen.
Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat Anklage erhoben vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Da geht es explizit um diese 3 Taten Anfang der 90er Jahre, die wir vorhin angesprochen haben. Also den gescheiterten Sprengstoffanschlag auf die Deutsche Bank, die Schusswaffen auf die US-Botschaft und den Anschlag auf die JVA in Weiterstadt. Ob dieser Prozess stattfindet, ist offiziell noch nicht klar. Das Gericht hat noch nicht entschieden, ob sie die Anklage zulassen oder nicht. Ich rechne aber mal stark damit, dass es früher oder später zu diesem Prozess in Frankfurt kommen wird, bei dem es dann explizit um die RAF-Taten gehen wird.
Und dann Terrorverdacht, also das ist natürlich auch nochmal eine andere Tragweite.
Da werden wir vielleicht auch noch mehr über die sagenumwogene 3. Generation der RAF lernen, weil genau diese RAF-Geschichte jetzt bei dem aktuellen Prozess gar keine Rolle spielte.
Trotzdem war sie ja immer ein Teil eines Trios mit Staub und Garwig vor allem. Weiß man eigentlich was zu den beiden? Waren die Teil des Prozesses irgendwie, also das Thema?
Wir wissen ziemlich wenig darüber. Also bei der Festnahme von Klette wurden ein paar neuere Fotos gefunden. Die wurden dann auch für die Fahndung benutzt. Also einige erinnern sich wahrscheinlich noch, in den Wochen nach Klettes Festnahme konnte man eigentlich an keinem Bahnhof lang gehen, ohne auf den Bildschirmen die Fotos von Garwig und Staub zu sehen. Die Polizei hat immer wieder die Hoffnung, in der ersten Zeit den beiden auf den Fersen zu sein. Jetzt ist es in den letzten Monaten sehr ruhig geworden. Es scheint nicht so, als
seien sie nah dran.
Als seien sie nah dran, genau.
Um noch einmal das Puzzle zusammenzusetzen, weil unsere Episode steht ja auch über der Überschrift die RAF und Verbindung in unsere Region. Da muss man ja auch noch einen historischen Kontext zur ersten Generation herstellen.
Wir haben vorhin ja schon erwähnt, dass Ulrike Meinhof eine der Gründerinnen der RAF ist. Und Ulrike Meinhof hat einen sehr starken Oldenburg-Bezug, denn sie wurde 1934 hier in Oldenburg geboren. Ihr Vater war wissenschaftlicher Mitarbeiter, zeitweise am Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte in Oldenburg, schon ab 1933 in der NSDAP, lebte dann zwischenzeitlich mit seiner Familie in Jena, ist relativ früh schon 1940 gestorben, aber ein paar Jahre später kam Meinhof mit ihrer Mutter und ihrer Schwester wieder zurück nach Oldenburg. Die Mutter starb dann zwar auch schon recht früh, 1949, aber Ulrike Meinhof war zwischen 1946 und 1952 auf der katholischen Liebfrauenschule und der Sizilienschule. Abitur hat sie später woanders gemacht, aber sie lebte schon einige Jahre in Oldenburg.
Ja, hat halt ja quasi ihre ersten Schritte auch gemacht, ne? Sie war dann, glaube ich, ja auch irgendwann als Journalistin tätig.
Sie hat nach oder auch schon, glaube ich, während ihrem Studium als Journalistin gearbeitet, vor allem für die Zeitschrift Konkret, war aber auch in der medialen Öffentlichkeit, auch in anderen Medien durchaus präsent. Also vielleicht würde man heute Public Intellectual sagen, ja. Aber sie war sozusagen schon auch in Talkshows, die damals zwar noch ein bisschen anders aussahen als heute, mhm, aber schon auch im Fernsehen mitunter präsent.
Ja, sie war schon ein bekanntes Gesicht auf jeden, genau, Fall. Und ihre Zeitschrift Konkret war auch auf jeden Fall sehr links anzuordnen, würde ich sagen, im Spektrum. Das ist jetzt auch kein Geheimnis gewesen.
Und Teil dieses Milieus rund um die 68er-Bewegung.
Dadurch ist sie dann, glaube ich, auch mehr und mehr in diese Kontakte gekommen und in die Kreise und hat dann auch ihre, ja, Mitgründerinnen und Gründer kennengelernt.
Genau, so kann man das, glaube ich, sagen.
Damit schließen wir die Akte dieses Falls. Doch eine Erkenntnis bleibt. Das größte Versteck zum Untertauchen ist manchmal die absolute Sichtbarkeit. Während Ermittler jahrzehntelang nach klassischen Mustern aus RAF-Zeit suchten, nach geheimen Terrornetzwerken im Ausland oder hochkonspirativen Verstecken, lebte Daniela Klette über 20 Jahre lang unbemerkt als Yogalehrerin in einem Berliner Plattenbau. Und dieses Phänomen betrifft das ganze Trio. Ihr Komplize Burkhard Garwig lebte offenbar bis kurz vor Klettes Festnahme auf einem alternativen Bauwagenplatz mitten in Berlin. Er hielt Hunde, war in der Nachbarschaft bekannt und meldete sich Ende 2024 sogar mit einem Brief aus dem Untergrund bei den Medien. Von Ernst Volker Staub hingegen fehlt jede heiße Spur. Ermittlerinnen und Ermittler vermuten ihn zeitweise in den Niederlanden, in Hamburg oder ebenfalls in der Anonymität der Hauptstadt. Es zeigt uns, dass der radikalste Bruch mit dem Untergrund für ein Phantom manchmal darin besteht, einfach Teil des ganz normalen Alltags zu werden. Klette sitzt inzwischen im Gefängnis. Staub und Garwig sind weiter flüchtig und wer weiß, vielleicht leben sie weiterhin total sichtbar unter uns. Vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast, Fabian. Danke dir.
Sehr gerne.
Und danke auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ich finde diese Verbindung RAF Klette zu uns in die Region sehr interessant. Mir war sie ehrlicherweise vor der Recherche auch gar nicht so sehr bewusst. Deswegen haben wir hier in dieser Folge darüber gesprochen. Wenn ihr auch jemanden kennt, der das vielleicht mal hören sollte, weil ihr das interessant findet, leitet es gerne weiter. Das hilft uns extrem, noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.